Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Roadbike Podcast. Ich bin Sebastian Hohlbaum und Redakteur bei der Roadbike. Heute geht es um ein besonderes Material, nämlich Stahl. Das war früher bei Rennrädern ja das Rahmenmaterial der Wahl. Heutzutage ist es eigentlich nur noch für Liebhaber relevant. Das Material ist zu schwer, nicht steif genug, nicht mehr zeitgemäß, sagen eigentlich die meisten. Der Stahlkonzern ThyssenKrupp will das jetzt aber ändern und hat im letzten Jahr einen spektakulären Stahlrahmen vorgestellt. Und statt dass die Rohre einfach zusammengeschweißt sind zu einem Rahmen, wird hier der Rahmen aus zwei Hälften, nämlich links und rechts, in der Mitte mit einem neuartigen Verfahren zusammengefügt. Und so sind wirklich sehr organische Rahmenformen möglich und am Ende kommt ein relativ spektakulärer Stahlrahmen raus. Und laut ThyssenKrupp soll es dank der neuen Konstruktion auch leichter und steifer sein als der klassische Rohrstahlrahmen. Roadbike-Redaktionsleiter Alex Walz hat mit dem Projektleiter Herrn Chan und dem Konstrukteur Herrn Stegmeier von ThyssenKrupp über das Steelworks-Projekt gesprochen und dieses Interview hört ihr jetzt.
Es ist ja nicht so, dass die Welt jetzt darauf gewartet hat, dass irgendjemand Stahl im Rahmenbau, im Fahrradrahmenbau plötzlich wieder an die Spitze bringt. Also das ist natürlich ein bewährtes Material, ganz klar. Bei Liebhabern immer noch ein Thema, aber ist natürlich eine Nische aktuell, beziehungsweise bei ganz, ganz preiswerten Fahrrädern vielleicht auch noch ein Thema. Aber im höherpreisigen High-End-Rahmenbau tatsächlich so eine Nische für Individualisten. Also was war die Idee dahinter? Oder?
Ich bin ein Fahrzeugtechniker, ne? So beschäftige ich mich um Fahrzeugkarosseriedesign, ne? Am Anfang meines Berufslebens hier bei ThyssenKrupp. Ne? Mhm. Und ich kenne das die Vielfalt von Vorteilen, ja, vom Stahl, ne? Gegenüber andere automobile Werkstoffe wie Aluminium und Carbonfaser. Ja. Und dann habe ich mich dann diese Frage gestellt, ne, warum schöne Auto, ne, die aus viele aus Deutschland kommen, ne, BMW, Daimler, Audi, ne, die sind meistens aus Stahl, ne, und die sind so sexy, so schön, ja. Deswegen habe ich auch bin ich auch nach Deutschland gekommen, um Fahrzeugtechnik zu studieren. Und dann frage ich mich, wenn ich jetzt hier auf ein Fahrrad gucke, ja, warum sind die alle heutzutage Carbon? Ja? Und die meisten, was ich sehe auf der Straße, ja, die sind aus Aluminiumrohren, ja, mhm, zusammengeschweißt. Ja? Und weil das 80% auf der Straße sind solche Aluminiumrahmen sind, ja, da habe ich das ja geguckt, ne, oh ja, die sind da geschweißt, ja, mit dicke Schweißnaht, ne, und die sind auch geschweißt da an der Bruch, so hoch beanspruchte Stelle, ja. Mhm. Da frage ich mich ja als Fahrzeugingenieur, na, ist das der richtige Weg, ja, einen Fahrradrahmen zu bauen? Ja. Und warum ist Stahl ja nicht mehr, ja, nicht mehr sichtbar, ja, fast, ja, nicht mehr sichtbar, ja, in der Welt, ne? Und dann blicke ich zurück, ja, so, oh, wie haben wir das hier in Deutschland, ja, mit Autokarosserie, ja, auf Stahl hergestellt, ne? Hergestellt, wie produzieren wir das hier? Und der Antwort ist, ja, Fahrzeugkarosserie, ja, werden tief gezogen, ja, mit Tiefziehverfahren, ja, produziert, ja, damit diese, damit man so eine Designfreiheit haben. Mhm. Ja. Und genau hier kommt die Idee, man sagt, warum so, wie kann ein Stahlfahrrad, ja, aussehen, ja, wenn ich das ja nicht aus Rohren, ja, zusammen schweißen, sondern ja, dass wir diese Rahmen, dass wir tief ziehen. Ja.
Genau, also Sie haben quasi alle Möglichkeiten, was Optik angeht und Gestaltung des Rahmens.
Richtig, ja.
Aber nichtsdestotrotz sind natürlich Aluminium oder auch Carbon-Verbundwerkstoffe aktuell Stand der Technik. Das sind bewährte Verfahren, also die sich entweder in der Großserie oder auch in Handarbeit bewährt haben, die aktuell einfach das technisch Machbare zeigen. Da müssen Sie ja erstmal hinkommen mit Stahl. Also das ist ja die große Herausforderung dann, die ich sehe.
Ja. Richtig. Ne? So, und daher, wir haben natürlich, der Werkstoff Stahl, ja, hat viele einzigartige Eigenschaften, ja, die andere Werkstoffe, ja, nicht haben oder unterlegen, ja, unterliegen, ja, sind. Mhm. Und wir sind hier Spezialisten vom Stahl. Ja. Wir kennen die Vorteile vom Stahl. Und eines davon ist diese Elastizität, ja, vom Stahl. Wir kennen das. Ja. Mhm. Ja, nicht die Sprödigkeit, sondern die Elastizität oder Flexibilität vom Stahl. Ja. Mhm. Das kennen wir im Alltag. Ne? Und das kennen wir auch, dass Stahl ein sehr steifer Werkstoff ist. Ja. So, und hier in diesem Rahmen, ja, wir haben genau diese DNA oder diese Eigenschaften vom Stahl, ja, ganz absichtlich, ja, in unser Rahmen da reinprogrammiert oder reinkonstruiert. Ja. Und hier habe ich Ralf Stegmeier bei mir, ja, als Konstrukteur. Er kann auch erzählen, was ich damit meine. Elastizität und Steifigkeit, ja, im Einklang. Ja, das ist ein Highlight, ja, von unserem Rahmen.
Also ich glaube, da wird niemand widersprechen. Auch kein Stahlliebhaber würde irgendwas dagegen sagen, denn dieses besondere Fahrgefühl auf Stahl, das beschreiben Fans ja immer als einzigartig, und diese Elastizität, letztlich auch die Dauerhaltbarkeit, die Dauerschwingfestigkeit von Stahl sind natürlich unbestritten Vorzüge des Materials. Demgegenüber stehen natürlich aber Gewicht und letztlich auch Korrosionsanfälligkeit. Was machen Sie denn, um das in den Griff zu kriegen?
Was das Gewicht angeht, also sind wir natürlich durch das so spezifische Gewicht von Stahl ein klein bisschen im Nachteil. Auf der anderen Seite haben wir halt einen sehr hohen E-Modul, der halt letztendlich deutlich höher ausfällt als bei Aluminiumwerkstoffen, auch als bei CFK. Mhm. Denn das hat einen hohen E-Modul wirklich nur bei unidirektionaler Ausrichtung der Fasern. Wenn wir also da mit einer entsprechend guten geometrischen Steifigkeit kommen und die Konstruktion das letztendlich auch hergibt, dann sind wir durchaus in der Lage, attraktive Gewichte darzustellen. Wir werden natürlich nie auf das extrem niedrige Gewicht von wirklich guten CFK-Rahmen hinabkommen. Da gehe ich jetzt mal von aus. Dennoch ist die 2-Kilo-Grenze zum Beispiel durchaus knackbar.
Ist natürlich weit, weit von dem entfernt, was aktuell im Carbon-Rahmenbau Standard und Stand der Technik ist. Und da stellt sich dann natürlich schon die Frage, also wie konkurrenzfähig ist ein Material, das von Haus aus quasi eben gewisse Nachteile mit sich bringt. Dennoch platzieren Sie das Produkt ja oder dieses Fahrrad, von dem wir sprechen, im oberen Preissegment. Da können wir später vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ist es dann nicht von vornherein ein Weg, der in der Sackgasse enden muss?
Das ist sicherlich nicht. Ja. Gewicht ist sicherlich ein wichtiger Kriterium, ja, vom Käufer. Ja. Aber das ist nicht der einzige. Ja. Von unserem Gespräch ja mit potenziellen Käufern, also, und wir kennen ja die Leute sagen, ja, ich, wenn ich frage, wollen Sie eine komfortable Fahrrad haben, wollen Sie Komfort haben beim Fahrradfahren, ja, beim längeren Fahrt, ja, und ja, 10 von 10 Leute sagen ja, ne? und dann frage ich auch, wollen Sie Ihre Energie, ja, Tretenergie, ja, so effizient nutzen, ja, und nicht verlieren, ja, bei so einem weichen Rahmen, ne? Und 10 von 10, der sagt, ja, ich will das hier haben. Mhm. Ja.
Aber klar, Problem, beides sind anerkannte Entwicklungsziele im Rahmenbau. Das ist ohne jeden Zweifel
so. Und bis jetzt ist es so, weil wir kennen so vom Aluminium oder Carbon Rahmen, entweder die sind sehr steif, an der Drehlagersteifigkeit, für so eine Zeitrennen, wie nennt man das, und das ist äußerlich unkomfortabel, für längere Fahrt, oder man hat einen Rahmen, der flex, und nehmen natürlich dann diese Tretlagersteifigkeit im Kauf. Ne? Und das ist diese wieder fehlende Tretlagersteifigkeit im Kauf.
Ne? Also da müsste ich jetzt tatsächlich widersprechen.
Das ist ein Konflikt in Design. Ne?
Da müsste ich tatsächlich widersprechen, denn bei einem modernen Carbonrahmen geht es durchaus Hand in Hand. Also Komfort, sprich vertikale Nachgiebigkeit oder Compliance, wie die Entwickler gerne sagen, und maximale Steifigkeit in Vortriebsrichtung. Das sind durchaus Widersprüche, vermeintliche Widersprüche, die sich inzwischen auflösen lassen und eben durch diese unidirektionale Belastung beziehungsweise Steifigkeit von Carbon ermöglicht es ja bei einem cleveren Layup die Belastungsrichtung so auszuwählen, dass genau dann das Material nachgibt, wenn ich es wünsche, und dass es an anderen Stellen, wo ich es nicht wünsche, nicht nachgibt. Also diesen vermeintlichen Widerspruch haben die Carbon-Konstrukteure und Ingenieure ja inzwischen aufgelöst, und das auf einem Gewichtslevel, der schon eindrucksvoll ist, wenn man moderne Rahmen sieht. Natürlich auch auf dem Preispunkt, wo man sagen muss, das schließt inzwischen sicher viele Leute aus, denn so ein High-End-Carbon-Renner kostet ja inzwischen durchaus im fünfstelligen Euro-Bereich. Das ist für viele natürlich viel zu viel, das ist ganz klar. Aber sie positionieren sich preislich ja nicht wesentlich drunter. Und da ist natürlich schon die Frage, wer ist die Zielgruppe und wie argumentieren Sie für das Material? Da gibt es natürlich so Punkte wie Nachhaltigkeit. Ökologie ist bei Stahl sicher ein Thema, was besser einzuschätzen wäre als bei Verbundwerkstoffen, die ja sich nur sehr, sehr schwer recyceln lassen zum Beispiel. Aber irgendeine Story müssen Sie ja den Leuten mitgeben.
Und eine wichtige Story hier ist, wir kennen das, fast alle Rahmen dieser Welt kommen aus Fernost, Asien. Mhm. Und so Carbon ist mit Hand gelegt. Ne? Alu-Rahmen sind vom Hand geschweißt.
Ja.
Und da gibt es meines Erachtens keine hohe Automatisierungsgrad in der Produktion von Rahmen in dieser Welt. Ne? Da gibt es ein paar Versuche hier in Europa, durch Förderprojekte oder hier zu automatisieren. Ne? Aber so konkrete Ergebnisse sehe ich das ja auch noch nicht. Ne? So. Und ein besonderes Punkt hier bei uns ist, wir haben eine sehr hohe Automatisierungsgrad. Ja? Unser Rahmen ist hundertprozentig in Deutschland. Ja? Produziert und gefertigt mit Hightech. Ja. Heißt, in unserem Fall, erster Hightech ist TC-Verfahren und zweiter Hightech ist unser Laserschweiß-Verfahren, die hoch automatisiert mit einer besonderen Algorithm, mit Robotern werden die Rahmen geschweißt.
An der Stelle sollte man vielleicht auch noch hinzufügen, dass die Materialien, die da von uns verwendet werden, im Vergleich zu alten, zu den hohen Festigkeiten von den klassischen alten Rohrsätzen, eigentlich relativ milde Stähle sind. Also wir reden da von einer 600er Festigkeitsklasse, also 600 Newton pro Millimeter maximale Zugfestigkeit, knapp drüber. Allerdings reden wir eben auch von Tiefziehen. Und einen solchen Stahl tief zu ziehen und dann eben auch noch in entsprechenden Toleranzen zu bleiben, um später das Laserschweißen, das Laserverschweißen der beiden Halbschalen zu ermöglichen, das ist schon eine echte Aufgabenstellung. Insbesondere eben auch die Automatisierung. Wir kommen im Moment noch nicht ohne händische Nacharbeit aus. Allerdings ja, befindet sich der Produktprozess aber auch noch definitiv in der Entwicklung. Und das große Ziel ist wirklich eine halbwegs Vollautomatisierung.
Okay, also das heißt, das ist die langfristige Perspektive, dass Sie in größeren Stückzahlen automatisiert fertigen können, um dann vielleicht auch irgendwann preislich attraktiver zu werden, was diese Modelle oder diese Rahmen angeht.
Im Preis des Bikes spiegelt sich letztendlich ja auch die hohe Komplexität der notwendigen Vorrichtungen wider. Mhm. Wir haben also eigentlich zwei Verfahren im Einsatz, von denen eben das Wichtigste, nämlich unser Laserschweißen, wirklich eine extrem hohe Präzision erfordert beim Fügen. Da reden wir also wirklich von möglichst Nullspalt und nicht mehr wie ein Zehntel zwischen zwei Teilen. Und das geht eben nur mit recht aufwendigen Vorrichtungen. Und die wollten auch erstmal entwickelt werden.
Und der Ralf Stegmeier hat genau diesen Punkt, richtiger Punkt hier. Diese Fahrradrahmen wurde von vieler High-End-Technologie hergestellt. Ne? So, erster ist unser hochfester Stahl, zweiter ist der Halbschalentechnik, Tiefziehtechnik und dritter ist dieser Laserschweißen-Verfahren. Ne? Und das heißt, unser Rahmen ist eigentlich eine Technologieträger. Ja, der trägt diese Technologie, mit diesem Rahmen, können wir ThyssenKrupp, nutzen, um Außenwelt zu zeigen. Ja, wenn wir sagen, Stahl ist Hightech, so ist das damit gemeint, Und wenn wir sagen, Stahl ist ein Werkstoff, für so eine strukturrelevante Teile, was auch schön ist, schön sein muss, Stahl ist der Werkstoff. Warum? Weil wir die State-of-the-Art und moderne Technologie, verwenden. Wir bleiben nicht in Vergangenheit, sondern wir denken neu und schauen wir nach vorne. Und Stahl hat so viel Potenzial, nicht nur in Fahrradindustrie, sondern für so viele Anwendungen, Und daher ist für uns dieses Projekt so wichtig, als Technologieträger zu positionieren.
Das heißt, Steelworks ist innerhalb des ThyssenKrupp-Konzerns eine Abteilung? Oder wie habe ich das zu verstehen? Ist das ein Start-up innerhalb des Unternehmens? Wie ist die Positionierung? Wie viele Leute arbeiten an dem Projekt oder an den Projekten? Wie groß kann ich mir die Dimensionen vorstellen?
So, Sie haben es schon richtig erkannt. Vollkommen korrekt. Wir als Team, das Steelworks-Team, wir sind ein kleines Team, aber mit sehr viel Leidenschaft. Und wir funktionieren wie ein interner Start-up in ThyssenKrupp-Steel.
Okay, also das heißt, dieses Fahrradprojekt oder dieser Rahmen ist ein Leuchtturmprojekt, der dann nach außen getragen wird? Oder gibt's unterschiedliche Anwendungsszenarien? Gibt's noch andere Modelle, andere Einsatzzwecke, die Sie erproben, die bei Ihnen in der Abteilung dann verfolgt werden? Oder fokussieren Sie sich einzig und allein auf die Fahrradtechnik?
Genau, was Sie das ja erahnen haben, das ist nicht nur für Fahrradindustrie, und wir haben natürlich auch andere Ideen und Projekte laufen, die nicht um Fahrrad geht, aber wir wollen dann, dieses Fahrrad ist ein so Leuchtturmprojekt, Leuchtturmprodukt, aus dem Steelworks, mit dem wir können das, diese, auf Englisch heißt Leverage, Leverage the Technology, Und wir können diese Technologie verwenden in andere Anwendungen. Das ist nicht nur auf Fahrradrahmen beschränkt.
Zu dem Wörtchen Leuchtturmprojekt sollte man vielleicht noch was ergänzen. Dieses Wort Leuchtturmprojekt hat ja immer so was Marketinglastiges, beziehungsweise setzt im Prinzip auch von der Bezeichnung her fast schon ein Ende dieses oder eines Projekts voraus, weil das Ding ist ein Leuchtturm, das steht da und zeigt, wir haben was toll gemacht und und dann passiert nichts mehr. Im Grunde genommen ist dieses Steelworks Bike auch tatsächlich das erste Endkundenprodukt von ThyssenKrupp Steel. Wie Sie wissen, verkaufen wir ja normalerweise in Unmengen, in erheblicher Tonnage, ja, Flachmaterial.
Ja.
Also keinesfalls irgendein Produkt, das jetzt für die Laufkundschaft eventuell geeignet wäre oder dass man in irgendwelchen Schaufenstern sieht und das da glänzend bestaunt. Hier geht es wirklich darum, dass das ein Startschuss ist, vielleicht so ein bisschen in eine neue oder in eine etwas andere Zukunft des Materials Stahl bei uns im Konzern.
Okay, aber das heißt schon, dass es ein wirtschaftlich erfolgreiches Projekt oder Produkt auch sein soll, das sich dann in Stückzahlen verkauft, ein Stück weit.
Ja, wir wollen das Produkt ja so weit treiben, wie es möglich erscheint. Ne? Das heißt, letztendlich werden dahingehend eben auch Strategien abgewandelt und entwickelt, die letztendlich dazu beitragen sollen, dass dieses Produkt eben auch erfolgreich eben auch verkauft wird. Ne? Und dementsprechend anschließend gibt es natürlich eben auch noch weitere Pläne, inwieweit man da eben auch entwicklungstechnisch weitere Produkte eben auch entwickeln kann. Ne?
Was den Einsatzbereich von Stahl an sich anbelangt, eben auch als Ergänzung zu dem jetzigen Steelworks, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass da eventuell eine Weiterentwicklung eben auch greifbar ist, dass als weitere Info es da zu, ich sag mal, dünneren Materialien eventuell hingeht. Da würden wir vielleicht ein bisschen von unserer immensen Steifigkeit im Tretlagerbereich einbüßen, das macht aber nichts, wir haben davon genug. Und letztendlich als eines der nächsten Entwicklungsziele steht da, um halt den Stahlrahmen komplett zu machen, steht da auch noch die Stahlgabel.
Das wäre tatsächlich eine Frage noch gewesen, ja. Die Gabel ist im Moment aus Carbon, wie ich den Unterlagen entnommen habe. Das heißt, eine Stahlgabel ist nach meinem Kenntnisstand im Moment relativ schwer mit einem attraktiven Gewicht herzustellen. Nur. Und das wäre natürlich dann so das Rad ein Stück weiter gedreht. Vor allem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, richten Sie sich ja nicht an den klassischen Stahlliebhaber mit dem Produkt, sondern das ist wirklich was für Early Adopters, für innovationsbegeisterte Menschen, die das Neueste, die besondere Geschichte einfach suchen. Und da muss ich jetzt natürlich wieder den Vergleich zu aktuellen Hightech-Rennrädern suchen. Wenn ich mir das Rad so anschaue, also das Komplettrad, es ist ja, also über alles betrachtet, natürlich relativ schwer. Es sind aber auch ein paar Dinge verbaut, die ich sagen würde, ist eigentlich so im Top-Rennradbau nicht mehr ganz zeitgemäß. Also da ist zum Beispiel diese klassisch runde Sattelstütze oder eine klassische Lenker-Vorbau-Kombination, die jetzt so gar nicht zu dem Hightech-Anspruch passt. Das sind Bremsleitungen, die nicht komplett innen verlegt sind, was bei Top-Rennern heute inzwischen einfach gang und gäbe ist in der Preisklasse. Wird das der nächste Schritt sein oder ist das jetzt einfach der zeitlichen Abfolge geschuldet, warum das jetzt so Stück für Stück kommt?
Vielleicht als kleine Korrektur, eine runde Sattelstütze verwenden wir nicht.
Okay, es sah auf den Bildern, ich habe nur die Bilder gesehen, das sah einfach so klassisch.
Es sieht so ein bisschen rund aus. Das ist richtig.
Okay, es ist halt eine klassische, ob sie jetzt rund ist oder nicht, eine klassisch anmutende Stütze, die mit einer relativ simplen Schelle gehalten wird. Das ist technisch alles natürlich funktional und erprobt, genau. Aber ist eben nicht das, was ein Hightech-Kunde von einem Rahmen erwartet, würde ich mal sagen. Also da gibt es integrierte Lösungen, die von außen nicht sichtbar sind. Das ist nicht immer praxistauglich. Da könnten wir lange drüber diskutieren und philosophieren. Richtig. Aber es ist einfach optisch, ja, sieht es nach einer relativ schlichten und simplen Lösung aus.
Als Schelle verwenden wir da eine Edelstahlschelle, die 3D gedruckt ist.
Oh, okay.
Gleiches gilt auch für die Sattelstütze. Die Stütze an sich ist aus einem Edelstahlmaterial, 3D gedruckt, mit variablen Wandstärken und weicht ein bisschen von den Abbildungen ab mittlerweile, die Sie wahrscheinlich noch kennen. Also es ist nicht diese typische Bauart der Leichtbausattelstütze mit dem querverlaufenden Bolzen.
Ja.
Sondern greift mittlerweile zurück auf dieses Ritchie-Einschrauben-Patent.
Mhm.
Das heißt, das hat sich jetzt optisch alles ein bisschen gewandelt. Warum keine integrierte Klemmung letztendlich verwendet wurde, ist relativ einfach. Wenn wir uns CSK-Rahmen ansehen, dann haben wir bei dieser Bauart eigentlich immer wirklich ganz toll die Möglichkeit, irgendwelche Inlays einzubetten. Ob es jetzt Lagersitze sind oder irgendwelche Befestigungspunkte, kann ich wunderbar einlaminieren. Da kann ich mir eine Basis schaffen für eine irgendwie geartete Klemmmechanik, die also die Sattelstütze dann zum Beispiel nach hinten drückt und damit unverrückbar festnagelt. Wenn ich mit Stahlhalbscharen arbeite, dann wird das Ganze ungleich komplizierter. Mhm. Und wir wollten uns jetzt in dieser Stufe mit Sicherheit nicht noch ein weiteres Bein stellen. Wir hatten also durchaus Probleme genug zu lösen, dass wir da jetzt noch eine irgendwie geartete, mehrteilige Hightech-Klemmlösung eingebaut hätten. Das sind alles Dinge, die können in Zukunft angedacht werden. Die werden auch mit Sicherheit in Zukunft angedacht. Aber für den derzeitigen Entwicklungsstand hätte das den Zeitrahmen definitiv gesprengt. Eben auch die Entwicklung einer Gabel. Weil da steckt noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz drin. Da ist auch dann die FEM sehr stark vertreten oder muss sehr stark vertreten sein aufgrund der hohen Belastungen, die da auftreten. Aber das ist Zukunftsmusik und das sind weitere Schritte in unserem Projekt.
Okay, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, diese Komplexität in der Herstellung, warum es im Moment nur zwei Rahmengrößen gibt von dem Modell.
Genau, weil letztendlich ja zu jeder Rahmengröße eine entsprechende Tiefziehform der Hauptrahmenschalen gebaut werden muss. Das heißt, ich habe für jede Rahmengröße habe ich einen Werkzeugsatz. Das relativiert sich ein bisschen bei den Vorrichtungen, weil da kann ich es halt aufgrund der Gleichheit des hinteren Rahmendreiecks, kann ich oder relativen Gleichheit des hinteren Rahmendreiecks so regeln, dass ich nur den vorderen Bereich der Vorrichtung halt den hinteren Bereich gleich lasse und den vorderen Bereich letztendlich einstellbar machen. Mhm. Damit er für verschiedene Größen passt. Aber prinzipiell haben Sie recht. Bei der Bauart gibt es für jede Größe ein extra Werkzeug.
Okay, und also das heißt, die Reise geht aber schon in Richtung Diversifizierung, das heißt unterschiedliche Rahmengrößen, vielleicht auch mehr Ausstattungsvarianten. Im Moment ist das ja alles noch sehr überschaubar, ist am Anfang nachvollziehbar, ganz klar. Aber schränkt natürlich den potenziellen Kundenkreis deutlich ein. Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, das Rad im Moment nur mit Funkschaltung, also mit elektronischer Schaltung von SRAM. Ist mit Sicherheit ein technisch sehr sauberes und gutes Produkt, aber nicht für jeden vielleicht das, was er gerne hätte. Ja. Und gerade wenn ich Individualisten anspreche oder Leute, die gerne das Besondere haben, wäre es ja unter Umständen auch eine Option zu sagen, ich lasse da mehr Wahlfreiheit oder biete ein Rahmenset an, was ich dann individuell aufbauen kann nach meinen Vorstellungen. Sind das Themen, über die Sie diskutieren, die Sie andenken für die Zukunft?
Also andere Komponentensätze mit anzubieten, wird mit Sicherheit eine Sache sein, die noch kommt. Allerdings, wie gesagt, die Komplexität am Anfang, die möchte man halt immer ein bisschen eingrenzen. Und deshalb ist unsere Wahl halt, oder haben wir uns vorgenommen, erstmal nur mit einem Hersteller an den Start zu gehen. Und die Wahl fiel auf die Firma SRAM aus relativ einfachen Gründen. Shimano ist ja so ein Golf im praktischen VW Golf auf dem Fahrradmarkt.
Und, ja, kommt auf die Preisklasse an. Also würde ich jetzt nicht so stehen lassen.
Das funktioniert alles wunderbar, gar keine Frage. Aber das Design hat auch irgendwo nicht so wirklich zu unserem Rahmen gepasst. Also als ich unseren ersten Prototypen mit einem Ultegra-Kurbelsatz gesehen habe, ist mir fast das Essen aus dem Gesicht gefallen. Tut mir leid, aber das hat nicht gepasst. Das war einfach zu klobig auf einem relativ filigranen Rahmen. Und dann haben wir uns überlegt, welche Alternativen könnte es geben. Ja gut, und von den großen Namen, die jetzt da vielleicht noch auf dem Tapet stehen, Campagnolo, SRAM, von mir aus noch Rotor, die Spanier, ist dann letztendlich aufgrund des, ja, tatsächlich auch Designs die Wahl auf SRAM gefallen.
Okay. Nochmal vielleicht ganz kurz zurück zum Rahmen. Sie haben mir eine Frage vom ganz zu Beginn nicht beantwortet. Wie korrosionsbeständig ist denn das Material? Ist das ein Edelstahl oder ist, also ich bin kein Materialtechniker, deshalb diese vielleicht dumme Frage.
Da wäre ich gleich noch drauf zu sprechen gekommen, weil wir hatten das eben irgendwann außer Acht gelassen. Das Blechmaterial, das verwendet wird, ist beidseitig feuerverzinkt. Mhm. Das heißt, wir haben also beide Seiten der Rahmenhalbschalen sind grundsätzlich mal mit Zink geschützt. Kritisch wird es ja an den Stellen, wo ich ja zum Beispiel irgendwelche Einbauteile habe, also das Hinterrad, wenn ich da zum Beispiel das Ausfallende mir ansehe und habe da die Achsklemmung, dann kann man sich ja gut vorstellen, dass an den Stellen eventuell auch mal der Lack oder die Beschichtung abgeht, genau. Und dann wird es eventuell braun. Sowas wollten wir vermeiden, deswegen sind die Lagereinbaustellen, das heißt eigentlich die vorne Lenkkopflager, entsprechend Tretlager und eben die Dropouts, sind aus einem gängigen Edelstahlmaterial, ebenfalls 600er Festigkeitsklasse, hergestellt. Teilweise 3D gedruckt, teilweise im Feingussverfahren. Und ja, und das Ganze wird dann eben per CMT-Schweißen, das ist eine sehr schonende Schweißart, miteinander verbunden. Was die Korrosion angeht, so gibt es da eigentlich keine Probleme. Wichtig bei der ganzen Sache ist immer der Anteil der verzinkten Oberfläche im Verhältnis zum Edelstahl, wenn man jetzt an elektrochemische Korrosion denkt. Und der ist bei uns denkbar gering, also der Edelstahlanteil ist denkbar gering flächenmäßig. Mhm. Deswegen haben wir da grundsätzlich kein Problem. Wollten ursprünglich den Rahmen auch innen komplett unbeschichtet lassen. Aber da ich auch auf den diversen Foren, als unser Rahmen öffentlich wurde, da ich da festgestellt habe, dass diese Frage öfter hochpoppte und wir uns auch nicht wirklich sicher waren, ob denn unsere Annahmen so zutreffen, haben wir gesagt, komm, dann machen wir lieber irgendwas. Und dann ist unsere Wahl dann auf eine Alternative zu dem im Karosseriebau verwendeten KTL, der kathodischen Tauplattierung, gefallen. Das ist ein Produkt, das ohne Strom, ohne elektrischen Strom arbeitet und auf chemischem Wege eine Anbindung an die Oberfläche und damit eine entsprechende Schutzschicht bildet. Okay. Man kann sich also vorstellen, dass da eine Innenbeschichtung drauf ist, wie, ich glaube, diese japanischen Kogamiata-Rahmen, die hatten die auch häufig. Meine persönlichen Erfahrungen vielleicht noch zu dem Thema Vergleich. Ich fahre eigentlich in erster Linie mittlerweile Straße, früher war es mehr Mountainbike. Und habe jetzt hier, muss ich zu meiner Schande gestehen, meine Stahlklassiker immer noch im Keller, aber ich fahre halt so im richtigen Leben fahre ich halt auch CFK. Schon ein bisschen betagtes Merida, durchaus recht leicht, aber eben auch bocksteif. Mhm. Und wenn ich da also meine Haus- und Hofstrecke fahre, ich versuche halt auch zur Arbeit zu fahren, zumindest wenn das Wetter es zulässt, mit dem Rennrad, dann muss ich deutlich seltener aus dem Sattel mit unserem, wenn ich einen unserer Prototypen dabei habe, als mit meinem CFK-Renner. Also zum klassischen CFK-Bike hat das Steelworks erhebliche Komfortvorteile.
Also das hatte ich ja am Anfang gesagt, da kommt es natürlich her und auch die ersten Alurahmen, die waren ja nur steif und besser, zum Teil fast unfahrbar, genau wie viele frühe Carbon-Modelle. Mhm. Inzwischen hat sich das Rad natürlich da im Wortsinn ein Riesenstück weitergedreht und da ist die Technik inzwischen schon auf einem Stand, wo ich sagen muss, also selbst ich als langjähriger Carbon-Skeptiker, der ich viele Jahre war, bin inzwischen überzeugt von Verbundwerkstoffen und das funktioniert schlicht und ergreifend ausgezeichnet. Also das heißt, da was dagegen zu stellen, finde ich mutig, finde ich auch sehr, sehr interessant und natürlich beachtenswert. Und wir werden das verfolgen und begleiten gerne. Aber tatsächlich müssen wir es und wollen wir es gerne ausprobieren, um uns selbst ein Urteil zu bilden.
Natürlich. An der Stelle, wo wir dann diese Auslegung der CFK-Rahmen betrachten, die also heutzutage auch recht komfortabel geworden sind oder deutlich komfortabler geworden sind als die ersten Rahmen, die so auf der Straße zu sehen waren. Da kommen wir aber auch wieder an eine Stelle, wo wir von recht filigranen, zum Beispiel Sattelstreben sprechen. Das heißt, diese Flexibilität in den Hinterbau, um es halt tatsächlich komfortabel zu bekommen, bekomme ich ja eben nur durch entsprechend filigrane Auslegung der Teilbereiche des Rahmens. Und genau das ist halt dann auch wieder ein Punkt, der uns nebenbei so ein bisschen angetrieben hat, eben die, Empfindlichkeit. Mhm. Eben dieser filigrane Aufbau, der eben auch durch dünne Sattelstreben eben auch sehr schlagempfindlich wird.
Das ist definitiv.
Da sind wir natürlich dann mit dem Stahl zwar etwas schwerer unterwegs, aber definitiv in einem Bereich, wo auch mal ein Umfaller oder auch eine Kollision im Gedränge nicht so weitreichende Folgen hat wie bei modernen CFK-Bikes.
das kann ja durchaus ein Argument pro Stahl sein, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ja gut, vielen Dank. Ich bin, glaube ich, mit meinen wesentlichen Fragen durch. Franjo, fällt dir noch was ein, spontan?
Als Stahlliebhaber hätte mich noch die Wandstärke interessiert. Das wurde ja kurz angesprochen auch. Wie dick sind denn die Stahlhalbschalen?
Die Wandstärken liegen zwischen 0,6 und 0,7 mm.
Ah, okay. Weil ich glaube, so diese Chromoli sind ja auch zwischen 0,4 und 0,9 oder 1 mm oder sowas, genau.
Welche?
Ist das schon, die alten Stahlrenner. Also da gibt es ja diese SLX Columbus.
Die gingen ja deutlich drunter. Okay. Also ich habe noch einen G-Star von einem Kölner Rahmenbauer, ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt, Gerd Stammler. Und da ist ein Ishiwata 22 Rohrsatz ist da drin und der ist, ich glaube, von 0,9 auf 0,6 geht der. Okay. Aber das ist schon ein recht dicker Rohrsatz. Also teilweise wurden diese Rohrsätze bis runter auf ein Viertelmillimeter im mittleren Bereich gefertigt. 1300 Newton pro Quadratmillimeter lagen oder sogar drüber.
Okay. Und genau, weil wir schon von Zahlen reden, der Rahmen alleine, was wiegt der?
Der Rahmen alleine hat ein Gewicht von, wo sind wir da jetzt aktuell? CAD-Gewicht ist 2,16 Kilo und dann kommt noch Farbe dazu,
beziehungsweise Korrosionsschutz. Um die 2,3 Kilo.
Okay. Also das erklärt auch das doch relativ hohe Gesamtgewicht, trotz der leichten Komponenten. Ja, ist sicher kein super Leichtbaurahmen, aber das ist ja offensichtlich auch nicht Sinn und Zweck. Am Ende muss sich das Rad gut fahren und wir würden es gerne ausprobieren, wie ich schon gesagt habe. Und wir sind tatsächlich sehr gespannt und ich glaube, unsere Hörer und unsere Leser auch.
Eine kurze Anmerkung vielleicht noch, weil wir ja auch so ein paar Kleinteile jetzt besprochen haben, anhand wahrscheinlich den Abbildungen, die Ihnen auch vorliegen. Die in den meisten Fotos zu sehende vordere Gabel ist nicht mehr die am Serienbike verbaut werden wird. Da kommt also eine Columbus Futura zum Einsatz.
Okay.
Weil es sich gezeigt hat, dass die ursprünglich verwendete Gabel und die Steifigkeit unseres Rahmens einfach nicht harmonierten.
Gut. Gibt es sonst noch irgendwas? Haben wir irgendwas vergessen? Ansonsten würde ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ja, wir sind gespannt auf das reale Produkt.
Wir werden es erleben.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. Ja, das hört sich wirklich alles sehr spannend an. Also ich bin für meinen Teil sehr gespannt auf diesen Rahmen und wie er performt. Und ja, vielleicht lasse sogar ich mich dann für das Rahmenmaterial Stahl wieder begeistern. Wir werden natürlich versuchen, so schnell wie möglich einen Rahmen hier bei uns in die Redaktion zu bekommen und werden ihn dann testen und sehen eben, ob er mit modernen Alu- oder sogar Carbonrahmen mithalten kann. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Feedback, Ideen für neue Folgen oder einfach nur Kritik oder Lob an uns habt, dann schickt uns doch eine E-Mail an podcast@roadbike.de. Wir freuen uns über jede Zuschrift und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.